Taritara, die Feuerwehr ist nicht mehr da. So zumindest, wenn es nach den Plänen des Kürzungshaushaltes der schwarz-roten Regierung in Sachsen geht. Die hat nämlich nicht nur massive Kürzungen im Brandschutz vor, sondern auch noch an anderen sensiblen Stellen des Haushaltes. Was das bedeutet und was man dagegen tun kann, dazu heute mehr im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse?
Haben Sie eigentlich mal bedacht?
Selbst in Sachsen.
Schon alleine diese bodenlose Frechheit.
Das ist doch aber nicht der Maßstab.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, hallo und herzlich willkommen in der Folge 110 im Podcast Zwischenrufe.
Oh, die nächste ist eine Schnapszahl.
Mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordnete der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag, und ich bin Johanna Spierling. Und heiße euch herzlich willkommen im Frühling und in dieser spannenden Folge zum Koalitionsvertrag auf Bundesebene und zum Haushalt. Es geht also um Finanzen und Innenpolitik, würde ich sagen. Und ich würde vorschlagen, wir starten in Sachsen. Es gibt Pläne für einen Haushalt. Der ist aber noch nicht beschlossen, sondern es ist ein Plan. Wie ist denn da erstmal jetzt das Vorgehen? Und dann würde ich vorschlagen, wir reden ein bisschen darüber, was da drin steht.
Genau, die Staatsregierung legt ja einen Haushaltsplan vor. Wir haben in Sachsen sogenannte Doppelhaushalte. Das heißt, alle zwei Jahre muss der Landtag für in der Regel die folgenden beiden Jahre den Haushalt beschließen. Das ist ja quasi eines der Königsrechte des Parlaments, den Haushalt. Also die Frage, wer wie viel Geld für was verwenden darf in der Regierung, zu beschließen. Der ist uns Ende März zugegangen. Wir hatten Anfang April eine Einbringungssitzung hier im Landtag und jetzt wird der Haushaltsentwurf der Regierung in den Ausschüssen beraten und Ende Juni soll er dann im Parlament beschlossen werden. Bloß das ist momentan fraglich, denn die einbringende minderheitsgetragene Staatsregierung hat ja keine parlamentarische Mehrheit für diesen Haushalt. Von daher sind wir gespannt.
Ja, wir sind gespannt und vor allem sollten Sie ja jetzt eigentlich Vorschläge machen, die vielleicht euch oder andere Parteien noch ins Boot holen, damit ihr dann mitstimmt, diesen Haushalt zu beschließen. Wie ist denn der Plan? Wir fangen mal bei der Feuerwehr an und gehen dann vielleicht noch zur Polizei und Rechtsextremismus. Was gibt's denn da für Pläne?
Also zunächst, der Haushalt ist von der Zustimmungsfähigkeit so weit entfernt wie die Erde von der Sonne gegenwärtig. Das zeigt sich an ganz, ganz vielen Punkten, auch jenseits des Innenbereiches. Ich muss auch sagen, im Innenbereich gibt es zwar viele Klopper, die wehtun, aber es gibt auch in anderen Bereichen Dinge, die überhaupt nicht gehen. Gerade im Bereich Kürzung in Sozialen, aber vor allem auch im Bereich Umwelt und Naturschutz. Aber schauen wir mal in den Innenbereich. Und da, da kommt jetzt langsam Fahrt in die Debatte, denn der vergeht nahezu kein Tag mehr, in dem nicht zu Recht darauf hingewiesen wird, dass Sachsen ausgerechnet beim Brandschutz beginnt massiv zu sparen in diesem Kürzungshaushalt. Klar, Geld ist knapp, aber man muss halt gucken, wie setzt man Prioritäten. Und da ist es schon verwunderlich, dass so mit Blick auf die letzten Jahre nun ausgerechnet beim Brandschutz an ganz, ganz vielen Stellen gekürzt wird. Drei Beispiele. Es wird beim Thema Investitionen in den Brandschutz massiv gespart. Das betrifft die Zuweisung an die Kommunen. Und vor allem gibt es eine Debatte, ob Sachsen sich ja quasi sich noch gerade in diesem Haushaltsentwurf nicht sogar noch Geld hintenrum einverleibt, weil die Ausgaben, die Sachsen im Bereich des Brandschutzes niedriger sind als das, was man über die sogenannte Feuerschutzsteuer einnimmt. Und die steht eigentlich dem Freistaat gar nicht zu, sondern soll den Kommunen eigentlich weitergeleitet werden, damit die daraus eben Brandschutzmaßnahmen finanzieren können, wie zum Beispiel Geräte einkaufen können. Das ist das eine. Das andere ist, wir sparen massiv bei der Waldbrandbekämpfung. Und da werden sich einige denken, Sachsen, Waldbrand, war da nicht mal was? Und ja, richtig, Ältere werden sich noch daran erinnern, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass es in Sachsen einen größeren Waldbrand in der Sächsischen Schweiz gab. Danach haben wir im vorherigen Doppelhaushalt ein großes, damals noch unter Kenia, also mit Grün, man sieht da, Grün wirkt, ne, ein riesengroßes Programm zum Waldbrandschutz aufgelegt. Und es hatte neben Punkten, die auch ökologische Fragen betreffen, vor allem auch das Ziel, dass Spezialtechnik angeschafft wird zur Waldbrandbekämpfung, weil sich eben gezeigt hat, das alleine reicht nicht aus, was wir haben, sondern es braucht eben Spezialtechnik für die Waldbrandbekämpfung. Und davon sind wir jetzt meilenweit wieder entfernt. Zwar hat man Spezialtechnik angeschafft, aber es ist eben bei weitem nicht das, was man in der Vergangenheit dann auch finanzieren wollte. Man hat nicht alles anschaffen können und jetzt setzt man diese Haushaltsausgaben deutlich nach unten. Gerade mal noch auf 860.000 Euro für diese Spezialtechnik, obwohl dafür mal weit über 3 Millionen vorgesehen wird. Das ist jetzt Lotteriespiel. Als Innenminister würde ich ja sowas nicht machen. Man stelle sich jetzt mal vor, es gibt einen Waldbrand im Sommer und man hat kurz vorher die Ausgaben für die Waldbrandbekämpfung reduziert. Da hat man ein politisches Problem. Offenbar regiert hier das Prinzip Hoffnung, aber Hoffnung löscht eben auch keine Brände. Und bitter ist auch, dass die Mittel für den Bereich der Jugendfeuerwehren beispielsweise stagnieren, obwohl wir eigentlich gerade sind, dass wir mehr Leute wieder dazu bringen müssen, auch ehrenamtlich bei der Feuerwehr aktiv zu sein, eben weil wir auch merken, dass wir an ganz, ganz vielen Stellen schon Probleme kriegen mit der ausreichenden Versorgung durch die freiwilligen Feuerwehren, gerade im nicht ganz so urbanen Raum. Und da ist es doch falsch, genau an dieser Stelle den Rotstift anzusetzen, aber offenbar ein Konzept, das mir persönlich nicht aufgeht, weil ich glaube, für die Unterstützung des Brandschutzes gäbe es eine übergroße Unterstützung auch in der Bevölkerung.
Okay. Das heißt, keine voranschreitenden und gibt es auch Kürzungen in dem Bereich? Also nicht ja, nur natürlich. Die Sachen, die nicht ausgebaut werden sollen?
Ja, es wird quasi das komplette Vorhaben, die Feuerwehrschule in Naar zu ertüchtigen, gestrichen. Das war eigentlich immer so ein Programm, was über längeren Zeitraum geplant war. Und es wird eben bei der Beschaffung für die Waldbrandtechnik massiv gespart. Ebenso eben auch wie bei den weiteren Finanzierungsmaßnahmen im Bereich der Feuerwehrförderung.
Gut, das heißt, die Feuerwehr kommt auf jeden Fall nicht besonders gut weg. Wie ist es denn bei der Polizei? Ich habe gelesen, die Grenzpolizei, die eigentlich hoch und heilig versprochen wurde, soll jetzt nicht kommen.
Der ganze Haushalt offenbart den kompletten CDU-Wahlkampf als eine riesengroße Mogelpackung. Wir erinnern uns, da wurden nochmal 1000 Polizisten mehr als großer Elefant oder alt Dino, Polizei, in den Raum gestellt. Und dann wurde noch erzählt, davon wird auch eine Grenzpolizei errichtet. Grenzpolizei kommt nicht mehr, 1000 Stellen mehr ist auch Geschichte. Stattdessen stehen wir vor einer viel, viel dramatischeren Lage, denn faktisch bauen wir momentan wieder Polizei ab. Das liegt daran, dass der Einstellungskorridor, den wir in die Ausbildung und das Studium bringen, zu niedrig ist für das, was wir momentan brauchen, um die Altersabgänge überhaupt zu kompensieren. Da denken sich da eine, ja, das kann ja nicht sein, weil die Altersabgänge müssen doch niedriger sein und das steht ja auch im den Anfragen und im Haushalt so implizit drin als diese 475er Einstellungskorridor. Und ja, das ist grundsätzlich erstmal richtig, aber das geht halt von der irrigen Annahme aus, dass alle die Ausbildung und das Studium schaffen. Und was die letzten Monate ziemlich auf den Grund geworden ist, ist, dass die Abbrecherquote uns massiv durch die Decke schießt. Wir sind mittlerweile bei 18, 19, 20% Abbrechern. Das heißt, von denen kommt jeder Fünfte nie im Polizeidienst an. Wenn man jetzt sagen würde und vernünftig rangehen würde, würde man sagen, gut, dann erhöht man halt den Ausbildungskorridor etwas, weil man ja weiß, dass das sowieso nicht alle schaffen. Würde jedes Unternehmen so machen und sich sagen, naja, ich will ja am Ende die 475 haben oder zumindest 460, aber ich will mir am Ende ja nicht vorwerfen lassen, dass ich hier noch reduziere. Pustekuchen wird jetzt nicht nochmal erhöht, ist quasi auch Personal zusätzlich ist ausgeschlossen worden, auch von Seiten des Finanzministers. Führt jetzt aber dazu, dass eine CDU erklären muss, warum sie im Wahlkampf sich Stellen und eine Grenzpolizei versprochen hat und jetzt faktisch Polizei abbaut. Und ich glaube auch nicht, dass man das ohne weiteres dadurch lösen wird, dass man sich jetzt mal anschaut, und das ist grundsätzlich vollkommen richtig, aber wahrscheinlich auch zu spät, warum denn diese Abbrecherquoten so stark gestiegen sind. Ja, man muss eben beides tun, sich angucken, kann man die Abbrecherquoten reduzieren und muss man gegenseitig nicht aber auch überlegen, den Einstellungskorridor hochzunehmen. Sonst haben wir demnächst wieder weniger Polizei im Land und das, obwohl die CDU immer was anderes in Wahlkämpfen verspricht.
Okay, der Haushalt wurde ja vom Finanzminister Haushalt der Vernunft genannt. Das klingt jetzt noch nicht besonders vernünftig.
Also ich halte es für wenig vernünftig, Polizei abzubauen und dann Brandschutz zu sparen. Es wird ja gerne immer der gesunde Menschenverstand bemüht. Da würden viele, glaube ich, sagen, keine gute Idee.
Gut, und wie sieht es beim Thema Rechtsextremismus aus? Gibt es da Pläne?
Naja, das ist so ein Problemfeld für sich. Ne? Im Kern geht es um die, aber nicht ausschließlich um das Thema Demokratieförderung. Und das ist eine riesengroße Mogelpackung. Es wird erzählt, es wäre alles quasi weitgehend Schonbereich, aber es wird ganz klar, es wird gespart. Teilweise 20% der Haushaltsansätze entsprechend reduziert. Und da muss man schon die Frage stellen, was steht da dahinter. Und wenn man derzeit mehrere hunderttausend Euro im Bereich der Demokratieförderung und Extremismusprävention einfach mal so kürzt, dann muss man sich doch die Frage stellen, ob das in Anbetracht der aktuellen gesellschaftlichen Zustände, die wir in diesem Land haben, realistisch ist. Das sind nur die Kürzungen, die im Innenministerium vorgenommen wird. Da ist ein kleiner Teil der Demokratieförderung und Extremismusprävention. Der große Teil liegt im Sozialministerium, bei der SPD, wo man immer versprochen hat, wir werden schon dafür sorgen, dass an der Demokratieförderung nicht übermäßig gespart wird. Ja, da wird vielleicht nicht ganz so hart gespart wie an anderen Stellen, aber realistisch gesehen wird immer noch überproportional viel gespart im Verhältnis zu dem, was man machen dürfte in diesem Bereich. Ist ganz klar, wenn ich dort so hart reingehe, dann fallen uns hinten ganz viele wichtige Demokratieprojekte, die Aussteigerprogramme, die Opferberatung, die fallen uns am Ende hinten runter. Und dann wird man die Frage stellen müssen, wo sparen wir ein? Welcher Träger muss sich wo zurückziehen? Aus welchen räumlichen Gebieten? Aus welcher inhaltlichen Tätigkeit? Und das ist doch gerade in einer Situation, wo wir heute erst wieder von der RAA die Zahlen bekommen haben zur Zahl der Opfer rechtsextremer Gewalt, wo wir letzte Woche die polizeiliche Kriminalstatistik auch nochmal im Innenausschuss erörtert haben, wo ein deutlicher Anstieg auch der rechtsextremen Straf- und Gewalttaten drinsteht. Da muss man die Frage stellen, ob das der richtige Weg ist. Da darf man doch keinen Euro sparen, da muss man mehr Euro investieren. Und das führt gerade auch zu einer großen Verunsicherung in der Trägerlandschaft. Bei denen ist klar, wenn das so bleibt, dann ist es hier für einige existenzbedrohend. Es kann doch nicht angehen, dass wir in einer schwersten demokratischen Krise unserer Zeit ausgerechnet dafür sorgen, dass Träger der Demokratieförderung sich Existenzbedrohungen ausgesetzt haben. Das funktioniert nicht. Und das zeigt eben, dieser Haushalt alles andere als vernünftig ist. Klar, hier stehen auch positive Dinge drin. Das will man überhaupt auch gar nicht schlecht reden. Es sind auch Dinge, die uns wichtig sind, weiterfinanziert wurden, wie zum Beispiel das Institut für Bevölkerungsschutzforschung, was wir im letzten Haushalt etabliert haben. Es ist grundsätzlich so, dass auch ein paar weitere wichtige Maßnahmen im Haushalt grundsätzlich auch weiter drin sind. Aber so wie es da drin ist, funktioniert es nicht. Und da bin ich noch nicht bei der Hochschule Meißen, unserem quasi zentralen Ausbildungsstandort für die Verwaltung im Freistaat Sachsen, wo ich mich auch frage, ob das, was dort jetzt gemacht wird, wo teilweise Mittel gestrichen werden im Bereich der Forschung im öffentlichen Dienst, ob das der richtige Ansatz ist, wo wir eigentlich diese Hochschule als einen starken Player im Bereich der Verwaltungsausbildung auch deutschlandweit positionieren wollen. Ich finde, hier rechnet man sich viele Dinge auch schön, aber vor allen Dingen redet man sie sich schön, dass dieser Haushalt angeblich kein Kürzungshaushalt ist. Natürlich ist er ein Kürzungshaushalt und kein Haushalt der Vernunft.
Okay, ja, das hätte ich sonst auch noch gefragt. Bei 25 Milliarden pro Jahr muss ja auch irgendwas drinstehen, was trotzdem noch bezahlt werden soll.
Ja, richtig, es steht viel drin und natürlich gibt es Dinge, die kann ich auch nicht von der Hand weisen, die natürlich erhebliche Bedeutung für diesen Haushalt haben. Beispielsweise die massiv gestiegenen Lohnkosten im öffentlichen Dienst. Das liegt in den Tarifabschlüssen, aber das ist jetzt nichts, wo ich was eben wegnehmen kann. Das ist klar. Aber da muss man sich eben überlegen, ob es mit dem ein oder anderen Mantra, auch im Bereich der Investitionen zum Beispiel, so richtig klug ist, was man hier vor sich hintreibt. Und wenn es halt heißt, es wird keine neuen Schulden geben, egal übrigens auch, was der Bund jetzt gemacht hat, das wird ja hier in Sachsen ignoriert, dann kann ich nur sagen, das ist leichtsinnig, was man hier tut, denn die Folgen dieses Sparhaushaltes, die werden wir auf Jahrzehnte spüren und wenn das so weitergeht, wird das auch nicht der letzte Sparhaushalt sein.
Gut, das heißt, wenn sich da nichts ändert, ist es aber ja auch recht unrealistisch, dass er durchkommt.
Ja, die Opposition ist nicht die Reparaturbrigade der Staatsregierung. Also da muss jetzt schon ein bisschen mehr als irgendwie so ein paar Brotgruben, die einem dann hingeworfen werden und dann heißt es, stimmt dem Haushalt zu. Naja, da braucht es schon klare Ansagen, dass es hier um gänzliche Änderungen, auch bei der Frage zum Beispiel, sind wir bereit für Investitionen Kredite aufzunehmen, um beispielsweise zu sagen, okay, wir setzen jetzt nicht im Bereich beispielsweise auch der Sportinvestitionen alles runter. Ja, das ist ja gleich der nächste Punkt. Sport ist ja eine sehr, sehr bedeutende Aufgabe in Sachsen. Sind hunderttausende Menschen in Sportvereinen engagiert. Und den zeigt man jetzt auch im Investitionsprogramm Sport, was massiv gekürzt wird, einfach mal, boah, gut, interessiert uns nicht. Klar, auch da sagt man, man versucht zu verhindern, dass im sogenannten konsumtiven Bereich dort gespart wird, also bei dem, wo es um die Verbandsförderung geht, das ist alles richtig, aber auch dort bräuchte es eher eigentlich mehr Geld. Und wenn man dann solche Dinge macht, wie ausgerechnet das Programm Integration durch Sport auf Null zu setzen, frei, ernsthaft, was das werden soll. Ein Programm, was enorm wichtig ist, weil es Sport und Integration und damit die Integrationskraft des Sportes fördert, das auf Null zu setzen, ist schon frevelhaft.
Gut, dann so viel vielleicht zum Haushalt in Sachsen. Und Ministerpräsident Michael Kretschmer hat auf Impulse nach der Bundestagswahl und aus dem Bund gehofft, Was siehst du denn für Impulse im Koalitionsvertrag?
Ich glaube, sind sich alle einig bei diesem Koalitionsvertrag. Naja, es ist halt wie so eine GroKo, jetzt ja neudeutsch Gleiko, halt arbeitet. Da kommt nicht der große Wurf raus. Aber das wusste man ja vorher.
Das heißt,
ich sehe da keinen Impuls. Das ist eher so ein träges vor sich hinarbeiten. Und wenn jetzt alle so sagen, in der CDU, Aufbruch nach 3,5 Jahren Ampel, also dann ist das ein Aufbruch mit angezogener Handbremse, ausgeworfenem Rettungsanker und mindestens einem Amboss unterm Arm. Und damit will man einen Sprint gewinnen. Ich glaube nicht.
Gut, was sagst du denn zu den Plänen in der...
Und übrigens ist ja angeblich gar nicht klar, was da drin steht, weil Friedrich Merz sagt ja jetzt schon, dass Dinge, die im Koalitionsvertrag stehen, möglicherweise ja gar nicht kommen. Übrigens auch verhandlungstaktisch gigantischer Schachzug, das kurz vor einer Mitgliederabstimmung der SPD zu erzählen, denen zu sagen, glaubt dem Koalitionsvertrag, nee, kann ich es erlassen.
Ja.
Aber der Mann war ja noch nie als Stratege berühmt.
Naja, er verfolgt offenbar eine Strategie, die...
Ich glaube, der verfolgt keine Strategie.
Gut, dann so viel zur Strategie von Merz. Was steht denn zur Innenpolitik und den Plänen drin?
Innenpolitik, wir nehmen es ja die klassische Innenpolitik, also Sicherheitspolitik. Das üblich Erwartbare. Die 2000er haben angerufen und wollen ihre Otto-Kataloge wieder oder halt die typische schwarz-rote Innenpolitik. Mehr Befugnisse für den Staat, mehr Eingriffe in Bürgerrechte und sonst viele nette Sätze, die aber nicht unterlegt sind. Ich höre, diese Struktur dieses Koalitionsvertrags ist gigantisch. Da wären teilweise so Halbseiter auf doch eher kleinere Dinge aufgewandt, bei denen ich mir nicht so richtig sicher bin, ob sie jetzt so weltbewegend sind, wie das sicherlich im rechtspolitischen Bereich für große Teile der Bevölkerung sicherlich unerhebliche Thematik Zweitmärkte. Aber das ist jetzt nicht der ganz große politische Wurf, währenddessen man so in bestimmten Bereichen, wo man denkt, naja, da müsste man doch irgendwie als Bund jetzt mal so aktuell vielleicht auf Ideen kommen können und da gibt es auch vielleicht genügend, nehmen wir mal das Thema Cybersicherheit, man mit weniger Text dafür auskommt, obwohl wir alle wissen, dass Cybersicherheit gerade das Riesenthema ist bei hybriden Bedrohungslagen, die wir momentan haben. So dass insgesamt diese Innen- und auch die Rechtspolitik entweder schnarche langweilig und uninteressant sind und sich in so wunderschönen Haltesätzen, gehen wir an die Rechtspolitik, kann man das sehr schön illustrieren. Modernisierung des Strafrechts. Und dann kommt der eine Satz, das ist eine Überschrift, Modernisierung des Strafrechts. Denk mal, jetzt kommt was. Wir entwickeln das StGB weiter. Ja, was auch sonst. Und prüfen auch, welche Vorschriften überflüssig sind und gestrichen werden können. Danke. Also das ist ein Satz, den brauche ich dann auch nicht in den Koalitionsvertrag schreiben, weil da steht ja nichts drin. Wenigstens hatte sich die Ampel beim Thema materielles Strafrecht immerhin noch auf ein paar Grundsätze einigen können und hat am Ende auch nicht geliefert. Keine Frage. Vielleicht auch der Grund, warum ich ja nichts reinschreiben will. Aber ehrlicherweise, arg dünn. Aber Innenpolitik, ja, kommen wir mal zurück zur Innenpolitik.
Es soll einen Sicherheitsrat geben.
Toll. Ja, das ist immer gut. Räte und Vernetzung, kann man alles machen. Ob das am Ende der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht.
Es ist ja vor allem auch ein Ausbau von wieder sehr vielen Räten, die dann beratend wieder wirken und keine Vorhaben, die konkret umgesetzt werden sollen.
Ja, wenn man nicht mehr weiter weiß, so gründe einen Arbeitskreis. Weißt du, das Ergebnis schon, so gründe eine Kommission. Also ja, kann man jetzt drüber trefflich streiten. Es gibt Bereiche, da ist durchaus Vernetzung wichtig. Ich halte das jetzt für den geringeren Punkt dieses Innenkapitels, was die Kritik angeht. Viel größer ist, dass die wirklich ganz, ganz alten Hüte wieder rausgeholt werden. Die Vorratsdatenspeicherung. Ein Thema, wo man sich denkt, wie viele Klatschen will man sich eigentlich vom Bundesverfassungsgericht, der Verwaltungsgerichtsbarkeit und den europäischen Gerichten eigentlich noch einholen, bis man begreift, dass diese Form der Vorratsdatenspeicherung nicht funktionieren wird. Und da kann man dreimal reinschreiben, wir führen eine verhältnismäßige und europa- und verfassungsrechtskonforme 3-monatige Speicherfrist für IT-Adressen und Portnummern ein, um einen Anschlussinhaber zuordnen zu können. Ja, das ist eine schöne Umschreibung für etwas, was es nicht gibt. Das geht nicht. Also, vielleicht erfinden sie jetzt was, was geht, aber daran haben sie schon andere Zähne ausgebissen. Es ist die alte Vorratsdatenspeicherung jetzt im etwas neueren Gewand. Ich sag mal so, es wird nicht funktionieren. Darüber hinaus erlaubt man zu Strafverfolgungszwecken den Einsatz von autonomisierten Kennzeichen-Lesensystemen im Aufzeichnungsmodus, also nicht nur im unmittelbaren Rasterabgleich. Man ist auf die wunderschöne Idee gekommen, dass es doch auch ganz nett wäre, die Bereiche der Ermittlungsbefugnisse im Strafprozessrecht auszuweiten. Das muss man sich mal geben. Wir müssen unseren Ermittlern die notwendigen Ermittlungsbefugnisse zur Verfügung stellen. Ich habe ja immer Zweifel, ob die wirklich am Ende so fehlen. Daher weiten wir den Straftatenkatalog der Paragraphen 100a und weitere soweit erforderlich aus. Unter anderem entfristen wir die Telefonüberwachung bei Wohnungseinbruchsdiebstahl und passen die Paragraphen 100a und 100b dahingehend an, dass keine Katalogtat als Voraussetzung der Geldwäschetatbestände erforderlich ist. Die Funkzellenabfrage wollen wir wieder umfassender ermöglichen. Also als wäre die Funkzellenabfrage nicht schon eher ein polizeiliches Regelinstrument geworden, will man sie jetzt auch noch ausweiten. Und wenn man schon dabei ist, dann ist man auch noch ganz schnell dabei zu sagen, ach komm, im Bereich der weiteren strafrechtlichen Regelungen fallen uns bestimmt noch Dinge ein, wo wir weitere Ermittlungsbehörden und Befugnisse bzw. Ermittlungsbefugnisse brauchen. Und dann haben wir eben das Thema KI-basierte Datenanalyse dort noch drin, die retrograde biometrische Fernidentifikation und dergleichen mehr und natürlich dafür auch die entsprechende Videoüberwachung. Also das Ganze schafft am Ende nicht mehr Sicherheit, sondern vor allen Dingen mehr Überwachung. Und das ärgert mich dann schon, weil ich das Gefühl hier habe, ich lese hier keinen schwarz-roten Koalitionsvertrag, sondern ein CDU-Wahlprogramm in der Innenpolitik. Es gibt ein paar positive Punkte, die möchte ich gar nicht verhehlen. Das eine ist, dass man einen Pakt für den Bevölkerungsschutz auflegen will und damit auch durchaus die Länder für den im Themenbereich Bevölkerungsschutz und damit auch im Zivil- und Katastrophenschutz unterstützen will. Das ist durchaus was, was ich positiv sehe. Man macht sich immerhin Gedanken über die Regelung zum Disziplinarrecht im öffentlichen Dienst, was Extremismusbezüge angeht, will das allerdings gleichwohl nur evaluieren. Spannend finde ich, dass man sich jetzt mit den rechtlichen, technischen und finanziellen Voraussetzungen für eine wirksame Drohnendetektion und Abwehr durch die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern beschäftigen will. Also das haben wir ja in Sachsen schon mal durch, so ein Drohnenabwehrprogramm im Haushalt. Das ist gefloppt, glaube ich. Also da ist nicht viel gekommen. Aber
wollen Sie das jetzt überarbeiten? Und
ja, ja, vielleicht gibt es neue Technik. Das will ich gar nicht ausschließen. Werden wir sehen. Aber ein Punkt, der nach meinem Dafürhalten wirklich ein Punkt ist, der lange, lange gefordert wird und der jetzt hoffentlich endlich auch mal kommt, ist das Thema der vollständigen Beweislastumkehr beim Einziehen von Vermögen unklarer Herkunft.
Was bedeutet das genau?
Es geht um Geldwäschebekämpfung und demnach auch Bekämpfung der organisierten Kriminalität, aber eben nicht nur Mafia, sondern das ist auch im Rechtsextremismus ein interessantes Thema, weil ja, Finanzierung rechtsextremer Strukturen hatten wir ja schon mehrfach hier miteinander erörtert. Da gibt es ja ganz grundsätzlich im Rechtsextremismus auch mittlerweile die Ansätze, man muss das wie Mafia-Bekämpfung lösen. Und bisher ist das Problem, und das ist durchaus ein deutsches Problem, Deutschland gilt ja nicht ohne Grund als entsprechendes Geldwäscheparadies für einige, dass man halt sagt, okay, es gibt jetzt eine sogenannte Beweislastumkehr. Bisher musste man bei Vermögen unklarer Herkunft, also bei denen, wo man annehmen konnte, wollte, dass sie möglicherweise aus Geldwäsche stammen, als Ermittlungsbehörden immer noch grundsätzlich nachweisen, dass das Geld illegal erworben ist, falsch zu einem geflossen ist. Und jetzt ist es durchaus so, dass wenn man eine Beweislastumkehr macht, das ist in Italien seinerzeit auch einer der Gamechanger in der Mafia-Bekämpfung gewesen, derjenige, die den Beweis antreten muss, dass er das Geld rechtmäßig quasi erworben hat bzw. bekommen hat. Andernfalls ist die Regelvermutung zulässig, dass es eben nicht ohne weiteres legal zu ihm geflossen ist und demnach abgeschöpft werden kann. Das heißt, im Falle dessen, dass man eine Straftat dabei vermutet, kann es dann durch den Staat eingezogen werden. Das ist durchaus ein interessanter Punkt und da hoffe ich, dass es sehr, sehr schnell kommt, weil es auch den Ländern in der Bekämpfung insbesondere des Rechtsextremismus eine größere Hilfe sein könnte. Dafür will man allerdings erstmal eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe einsetzen, was immer der Garant dafür ist, dass das mindestens noch 2 Jahre dauert.
Okay, das heißt, die Länder können sich aber in einigen Punkten auf jeden Fall auch Hoffnung wenigstens machen.
Wir können uns auch Hoffnung auf Geld vom Bund machen in einigen Bereichen der Innenpolitik. In anderen hoffen sicherlich die CDUler, dass sie jetzt mehr Befugnisse für die Strafverfolgungsbehörden haben. Aber ehrlicherweise, die Hoffnung will ich ungern haben.
Gut. Gibt es zu anderen Punkten in diesem Koalitionsvertrag noch?
Ja, es ist das, was rauf und runter diskutiert wird. Ich glaube, Sie wollten jetzt mal ein bisschen den Schwerpunkt auf die Innenpolitik legen. Es gibt auch ein paar interessante Punkte in der Rechtspolitik, die sicherlich nicht unspannend sind, ne? Aber die jetzt auch keine weltbewegenden Punkte sind. Aber von Formerfordernissen im BGB sicherlich beliebtes Thema. Das Thema Elementarschadenversicherung, ein beliebtes Thema seit Anno dazumal. Da soll jetzt eine staatliche Rückversicherung für Elementarschäden eingeführt werden. Da bin ich auch mal gespannt, wie das entsprechend ausgestaltet werden kann. Interessant finde ich aber noch die entsprechende Konkretisierung der Staatshaftungsregelungen planender Körperschaften, die neue Baugebiete in bisher unbesiedelten Arealen trotz dieser Risiken ausweisen. Das ist schon eine harte Nummer, wenn man das macht. Heißt zu Deutsch, die Kommune, die demnächst Planungsrecht in Überschwemmungsgebieten schafft, die haftet dann entsprechend dafür. Da bin ich tatsächlich gespannt, was das praktisch heißt. Und so gibt es ein paar Punkte, ja, auch ein Bekenntnis dazu, dass man die SLAPP-Richtlinie EU-zeitnah umsetzen will, um zu verhindern, dass unser Rechtsstaat und unsere Justiz zur Einschüchterung zum Beispiel von Journalisten sowie zivilgesellschaftlichen Engagierten missbraucht werden. Durchaus ein positiver Punkt. Und auch die Reform beim Genossenschaftsrecht ist ein interessanter Ansatz, wenngleich auch nicht neu. Ja, und dann jetzt natürlich noch Cannabis. Das ist auch ein Traum. Also das ist ja lustig. Die CSU ist rumgerannt mit, wir schaffen das Cannabis-Gesetz wieder ab und wir bauen Atomkraftwerke. Jetzt gibt es zu Cannabis die schöne Formulierung, im Herbst 2025 führen wir eine offene Evaluation des Gesetzes zur Legalisierung von Cannabis durch. Schön, dass man bei einer Evaluation auch immer noch reinschreiben muss, dass man sie ergebnisoffen durchführt. Und ein Atomkraftwerk bauen wir halt nicht. Also, frage mich, einen müsste Markus Söder den Koalitionsvertrag ablehnen, er findet ihn aber ganz toll. Was beweist, glaube nie vor der Wahl einem CDUler, was er dir verspricht, am Ende wird er es nicht halten. Siehe auch das Thema Neuverschuldungsverbot.
Ja, was hältst du denn noch von der Aufteilung der Ministerien?
Ja, sie folgt gewissen Erwartungslinien, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, wer zur Hölle ist auf die dämliche Idee gekommen, ausgerechnet der CSU das Innenministerium zu geben.
Ja, das wären vielleicht harte Jahre für dich.
Also ich habe noch nie in der CSU einen fähigen Innenpolitiker erlebt.
Vielleicht wirst du überrascht.
Ja, toll, danke. Diese Überraschung hätte man mir gerne auch sparen können.
Ja, dann hoffen wir, dass es nicht ganz zu schlimm wird.
Ja, auch da ist ja nichts davon zu spüren, dass man übrigens den wiederum von Friedrich Merz angekündigten Abbau von Strukturen, ne? Es wird ja am Ende nicht weniger Ministerien, im Gegenteil.
Ja, gut, dann so viel vielleicht zum Koalitionsvertrag und den Finanzen in Sachsen.
Ja, kurz und schmerzlos und fast eine halbe Stunde vorbei, sind wir damit auch am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Mal ein bisschen Ritt durch den Gemüsegarten und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.